Erstmal hallo in die Runde. Wir haben mich zwar nicht nochmal vorgestellt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich für einige doch ein unbekanntes Gesicht bin. Deswegen dachte ich, sage ich zumindest nochmal ganz kurz, wie ich heiße. Mein Name ist Helena Clement. Ich bin seit anderthalb Jahren jetzt hier in Leipzig zum Studieren hergekommen. Und tatsächlich ist dieser Gottesdienst irgendwie auch ein bisschen so ein Abschied für mich, denn in ein paar Wochen geht es für mich zurück in meine Heimat. Aber ich freue mich, dass ich nochmal die Gelegenheit bekommen habe, heute hier diesen Gottesdienst mitzugestalten, dass ich heute die Predigt halten darf. Und zu Beginn habe ich euch eine Situation mitgebracht. Kennt ihr das? Ihr hattet vielleicht einen langen Arbeitstag, vielleicht einen langen Tag in der Uni oder in der Schule und ihr denkt euch, jetzt einfach nur noch schnell nach Hause, niemandem mehr begegnen. Und wie es dann so kommen muss, natürlich hält einen irgendjemand auf, der nette Arbeitskollege, der noch irgendwas braucht. Wie dem auch sei, es ist, dieses Gefühl könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen. Oder andere Situationen, ihr geht in den Supermarkt, wollt nur schnell was einkaufen und auf einmal seht ihr, da ist irgendjemand, den ihr kennt, dem ihr eigentlich gerade gar nicht begegnen wollt. Ich habe das ein paar Mal erlebt, da wo ich vorher studiert habe, in Heidelberg, da habe ich mit 40 Leuten in so einer Art Wohnheim zusammengelebt und da kam es durchaus das ein oder andere Mal vor, dass man jemanden getroffen hat, den man kennt im Supermarkt. Und wenn ich mal gerade gar keine Lust hatte, auf ein Gespräch oder aufgehalten zu werden, dann habe ich es durchaus manchmal gemacht, dass ich mich dann irgendwie in den Gang versteckt habe, hin und her geschlichen bin. Hat das Ganze natürlich überhaupt nicht verkürzt. Vielleicht habt ihr sowas auch schon mal gemacht, aber vielleicht seid ihr auch nicht ganz so kontaktscheu, wie ich da manchmal bin. Ja, und ich würde sagen, mit diesem Grundgefühl von einer gewissen Ungeduld und Unruhe können wir jetzt super in die Predigt starten. Letzte Woche sind wir gestartet in die Predigtreihe über Abraham und Maria hat uns erzählt, Abraham, der steht in einer Rufbereitschaft zu Gott. Und Abraham ist losgelaufen. Ja, jetzt. Und hat ein ganzes Stück Weg in der Zwischenzeit zurückgelegt, wo unser Predigttext jetzt einsitzt. Ihr seht das da oben, Haran, da ist er gestartet, südliche Türkei. Und er ist jetzt angekommen, da so ungefähr in der Nähe von Jerusalem. Mamre heißt der Ort zu der Zeit. Ich habe euch da nochmal zwei Bilder so nebengepackt, wie es vielleicht so ungefähr aussehen kann. Ich finde es manchmal ganz hilfreich, sich so ein bisschen das Terrain vorzustellen, gerade bei der Begebenheit, die uns jetzt geschildert wird. Und genau, ich lese uns jetzt den Bibeltext aus Genesis 14, die Verse 17 bis 24 ich habe die Basisbibelübersetzung gewählt. Als Abraham nach seinem Sieg über Kedorlaomer und die anderen Großkönige zurückgekehrt war, zog ihm der Stadtkönig von Sodom entgegen ins Schavetal. Dieses Tal heißt heute Königstal. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Er war ein Priester Gottes des Höchsten. Er segnete Abraham mit den Worten, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Da gab Abraham ihm den zehnten Teil von allem, was er den Königen abgenommen hatte. Der König von Sodom bat Abraham, gib mir nun meine Leute zurück, die Beute kannst du behalten. Doch Abraham hob seine Hand und sagte, ich schwöre beim Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, ich werde nichts von dem behalten, was dir gehört, nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen. Du sollst nicht sagen können, ich habe Abraham reich gemacht. Für mich selbst will ich nichts, nur was meine Männer unterwegs verzehrt haben, nehme ich von dir an. Aber meine Verbündeten, Aner, Eschkol und Mamre, sollen ihren Anteil an der Beute bekommen. Ich bete noch zu Beginn. Herr Gott, danke für die Worte, die du uns heute gibst. Und ich bitte, lass die Predigt, die ich vorbereite, zu einem Segen werden. Lass die Worte, lass es deine Worte sein, die gesprochen sind. Eigentlich wollte er sich ja gar nicht mehr aufhalten lassen. Einfach nur noch nach Hause. Endlich aus diesen staubigen und dreckigen Klamotten raus. Das, was hier in den letzten Tagen gerade geschehen war, endlich zurücklassen. Er musste ja überhaupt nur losziehen, weil es einen Krieg zwischen den Großkönigen, allen voran Kedorlaomer und diesen Königen der Städte, die hier rundherum liegen, gegeben hatte. Die Stadtkönige hatten sich nämlich nach vielen Jahren entschieden, dass sie nun nicht mehr die Untertanen der Großkönige sein wollen und haben ihre Zahlungen eingestellt. Hätten sie Lot seinen Neffen nicht in diesem Zuge gefangen genommen, hätte er sich sicherlich gar nicht in diesen Krieg eingemischt. Doch nun kam es, wie es kommen musste, und Abraham machte sich mit 318 Männern auf den Weg. Und durch eine List gelang das scheinbar Unmögliche. Sieg. Lot war befreit und die Großkönige geschlagen. Nun fast zu Hause. Doch schon als er die Gestalt von der Ferne näher kommen sah, wusste er, eine Begegnung ist jetzt unvermeidlich. Denn hier in diesem Tal gibt es keine Ausweichmöglichkeit. Ja, ihr habt gehört, Abraham befindet sich auf dem Rückweg, ist fast angekommen, wieder zu Hause. Doch auf den letzten Metern erwischen ihn noch zwei Könige. Und mit der Predigt möchte ich mit euch den Weg, der jetzt vor Abraham liegt, die Begegnungen, die jetzt vor ihm liegen, in 6 Schritten nachverfolgen. 6 hört sich viel an. Ich hoffe, es wird trotzdem nicht langweilig. Ja, und vielleicht können wir dabei entdecken, denn wir sind ja in der Predigtreihe mit Abraham Neues wagen, wo vielleicht Punkte sind, wo wir uns trauen können, Neues zu wagen. Und auch, worauf wir wirklich in unserem Leben vertrauen wollen. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin. Er war ein Priester des Höchsten. So heißt es dort. Halten wir doch gleich dort einmal an. Melchisedek, dieser Name, vielleicht ist er euch schon einmal über den Weg gelaufen. Wahrscheinlich dann im Neuen Testament. Viele Begegnungen mit diesem Menschen gibt es nicht. Es ist diese Bibelstelle, die uns von ihm erzählt. Es ist noch ein Psalm, der uns von ihm erzählt, in dem es heißt, dass jemand nach der Priesterordnung Melchisedeks in den Dienst gehoben wird. Aber was können wir über ihn wissen? Erstmal, das sagt uns der Text, er ist der König von Salem. Salem, das wissen wir aus einem anderen Psalm, wird wohl Jerusalem gewesen sein. Und er ist der Melchisedek, das ist Hebräisch für der König des Friedens. Und was uns der Text noch verrät, er ist ein Priester des höchsten Gottes und erstaunlicherweise, wir sind ja noch ganz am Anfang der Bibel, der erste Priester, der überhaupt in der Bibel erwähnt wird. Ja, und wie schon gesagt, im Hebräerbrief taucht Melchisedek dann auch noch einmal auf. Dort erscheint er als Vorbote für Jesus Christus. Da heißt es, Jesus Christus ist ein Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Und was er für Abraham ist, ist erstmal ein Fremder, der mit Gottes Segen vorbeikommt. Ja, und das ist vielleicht die erste Überraschung, die dieser Text für uns bereithält. Gott kommt aber ganz anders, als Abraham das vielleicht jetzt erwartet hätte. Er kommt in einem fremden König, der gar nichts mit diesem Krieg zu tun hatte. Vorher ist keiner dieser Stadtkönige, um die es dort geht, der mit im Krieg war. Aber er kommt auf Abraham zu und weiß Bescheid. Ja, und gibt es vielleicht Momente, wo ihr das in eurem Leben erleben dürft, wo ein Mensch auf einmal, den ihr vielleicht gar nicht kanntet, zum Beispiel in der Bahn, euch ein Lächeln schenkt, oder Worte, die euch unerwartet aufrichten. Ich musste da an eine, ja, Freundin ist vielleicht zu viel gesagt, deswegen kam es überraschend, an eine Person denken, die mir vor kurzem unerwartet geschrieben hat und das hat mich irgendwie sehr motiviert. Oder auch, vielleicht seid ihr selber manchmal diese unerwarteten Segensbringer für Menschen. Ich darf das zum Beispiel gerade, oder so erlebe ich es zumindest, in einem Praktikum erleben, das ich mache. Ich darf gerade im St. Georg Krankenhaus Seelsorge machen. Und die Menschen wissen ja auch überhaupt nicht, dass sie gleich von mir beglückt werden und dass ich an ihre Zimmertür klopfe. Und wenn es gut läuft, dann ist es vielleicht auch ein kleines Stückchen Segen, das den Menschen dazukommt durch die Möglichkeit der Seelsorge. Und damit erinnert uns diese Begegnung dieses geheimnisvollen Königs, der da auf einmal in die Geschichte tritt, daran, Gott ist doch größer, als wie wir ihn uns vielleicht manchmal vorstellen oder wo wir uns erwarten. Er findet Wege zu uns, die wir so gar nicht geplant haben. Ich hatte ja gesagt, oder so stelle ich es mir zumindest vor, Abraham hatte eigentlich klar vor Augen, einfach nach Hause. Aber Gott kommt auf einmal wieder ungeplant in sein Leben. Und damit vielleicht eine erste Einladung, die ich mit diesem Text aussprechen möchte, oder ein erster Gedanke. Rechne doch damit, dass Gott dich in deinem Leben manchmal überrascht. Der zweite Teil. Auch Melchisedek, der König von Salem, kam dorthin und brachte Brot und Wein. Ich habe das auch einfach mal mitgebracht. Ich dachte, das veranschaulicht das Ganze schön. Ja, bisher wollte Abraham ja eigentlich nur so schnell wie möglich nach Hause. Doch jetzt, wo der Mann das Brot und den Wein so schön auspackte, und ich habe es eben auch schon gerochen, kam ihm der Duft in die Nase. Und in dem Moment merkt er erst, wie hungrig und erschöpft er eigentlich ist von diesem Kriegsgeschehen, was da gerade hinter ihm liegt. Melchisedek bringt Brot und Wein. Jetzt kann man erstmal sagen, natürlich, grundsätzlich ist es auf jeden Fall eine Stärkung und Lebensmittel. Aber ich glaube, es ist noch mehr als das. Es ist, und wie sein Name vielleicht auch schon verrät, eine Geste des Friedens, eine Geste der Gastfreundschaft. Und es ist eine Unterbrechung aus diesem Trubel, der vorher da war. Jetzt sitzen sie zusammen und essen gemeinsam. Und ja, wie oft passiert das auch in unserem Leben? Wir sind irgendwie hektisch unterwegs, sind vielleicht irgendwie viel beschäftigt. Es ist also, gerade die Weihnachtszeit liegt hinter uns, da ist ja meistens auch viel los. Und wir vergessen manchmal, dass wir eine Stärkung brauchen. Und wie gut ist es dann, wenn Menschen in unser Leben kommen, die uns einfach mal an diese Pausen erinnern. Brot und Wein, das ist auch Gottes Art zu sagen, ich sehe deine Erschöpfung und ich will dich stärken. Mehr noch, ich versorge dich mit allem, was du brauchst, noch bevor du danach überhaupt fragst. Abraham hat ja gar nicht danach gefragt, ihm war es selbst vielleicht noch gar nicht so klar. Und ich habe ja schon gesagt, der Hebräerbrief versteht Melchisedek auch als ein Vorboten von Jesus Christus. Und deswegen bin ich zumindest nicht drum herum gekommen, auch an das Abendmahl zu denken. Also dieses gemeinsame Brot- und Weinessen irgendwie auch als ein Neuanfang und eine Erinnerung für uns an das Abendmahl, dass Jesus oder dass Gott uns einen Neuanfang schenken möchte. Und ich habe das jetzt natürlich nicht nur so mitgebracht, damit das hier jetzt so rumsteht, sondern habe auch noch ein bisschen mehr mitgebracht und dachte, am Ende des Gottesdienstes gibt es, glaube ich, Kirchkaffee und dann könnt ihr euch einfach auch, vielleicht nochmal, um das auch irgendwie nochmal sich mehr zu vergewissern oder sozusagen in dieser Erinnerung daran, dass Gott uns daran zuspricht, ich sehe deine Erschöpfung und ich stärke dich, euch daran bedienen am Brot und Wein, das steht dann nachher, nicht Wein, sondern Traubensaft, steht dann nachher hinten. Gehen wir weiter. Das nächste ist, da heißt es, er segnete Abraham mit den Worten, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Gepriesen sei er, der höchste Gott, der dir den Sieg über deine Feinde gegeben hat. Melchisedek spricht ein Wort des Segens aus. Segen, das kennen wir ja aus unserem Alltag gut genug. Jeder Gottesdienst endet eigentlich mit einem Segen. Vielleicht sprecht ihr einen Segen zum Essen oder was für Situation auch immer. Aber wie oft realisieren wir gar nicht, was das für kraftvolle Worte sind, dass der Segen nicht nur irgendein schönes Wort ist, sondern dass Segen ein Wort der Orientierung und des Zuspruches ist. Den Segen, den Abraham da erhält, sagt, du warst nicht alleine, ich habe dich da durchgetragen durch diesen Krieg. Ich habe dich geführt und du warst nie alleine. Und ich glaube, solche Worte können uns viel in unserem Leben ausmachen und uns daran erinnern, dass unser Leben eben nicht nur aus dem besteht, was wir geschafft und geleistet haben. Abraham wird nicht dafür gesegnet, wie toll er diesen Krieg gewonnen hat, sondern ihm zugesagt, du bist mehr als das. Du bist mehr als deine Kämpfe und mehr als die Ängste, die du vielleicht in dir trägst. Und nun die Frage an dich, wann hast du denn das letzte Mal so ein Segenswort bewusst erlebt und so bewusst wahrgenommen? Oder hast vielleicht jemandem so ein Segenswort zugesprochen? Und am Ende des Gottesdienstes freue ich mich schon jetzt. Und vielleicht könnt ihr dann ja auch nochmal bewusst wahrnehmen, was es mit euch macht oder ob es eine Bedeutung für euch hat, diesen Segen zu empfangen. Also eine weitere Einladung. Hör auf den Segen, der dir zugesprochen wird und lass dir darin auch Orientierung geben, wer du bist. Es geht weiter. Abraham reagiert jetzt auf das, was Melchisedek ihm da gemacht hat. Bisher war er ja, sag ich mal, relativ passiv. Aber nachdem der Segen ausgesprochen ist, heißt es, da gab Abraham ihm den zehnten Teil von allem, was er von den Königen abgenommen, was er den Königen abgenommen hatte. Ja, Abraham war so erfüllt, dass er das gerne weitergeben wollte. Und er entscheidet sich, das zu tun, indem er Melchisedek einen Teil der Kriegsbeute gibt. Ja, und dankbar sein kann nur derjenige, der erfahren hat, ich darf auch empfangen. Ich lebe aus Gnade, ich lebe aus Gottes Gnade. Und dann kann Dankbarkeit frei machen. Und ich glaube, wer wirklich schon mal so eine richtige Dankbarkeit erfahren hat, der kennt das Gefühl, dass das nicht so in sich bleiben will, sondern dass man das irgendwie jemandem teilen möchte, dass man das weitergeben möchte, diese Dankbarkeit. Und damit öffnet die Dankbarkeit vielleicht Herzen und Hände. Und wo kannst du in deinem Leben Dankbarkeit finden? Und was sind deine Formen, sie auszudrücken? Hast du dir da schon mal bewusst Gedanken drüber gemacht? Ich muss sagen, ich habe es jetzt vor allem in der Predigtvorbereitung gemacht. Und ich dachte, ich hatte erst ein anderes Beispiel für Dankbarkeit, aber dann bin ich heute spazieren gewesen und dachte, das ist auch so schön, weil es einfach so ein kleiner Moment ist zum Dankbarsein. Ich war spazieren und die Sonne schien so schön und bei mir in der Nähe gibt es so einen kleinen See und der ist jetzt so zugefroren, dass die ganzen Kids und Familien da jetzt raufgelaufen sind, Schlittschuh gefahren sind, Schneemänner gebaut haben und ich war irgendwie so dankbar für diesen Moment, für die Freude, die Menschen dort erleben hofften, dass mich das richtig angesteckt hat. In dem Moment war ich allein und habe es mit niemandem geteilt, aber jetzt kann ich es mit euch teilen, deswegen umso schöner. Aber Dankbarkeit kann man nicht erzwingen. Und es nützt auch nichts, wenn man sich Dankbarkeit einredet. Wenn ich mich gerade nicht dankbar fühle, dann fühle ich mich halt nicht dankbar. Und trotzdem glaube ich, dass es die Möglichkeit gibt, unseren Blick dafür zu schulen, wo Situationen sind, wo wir dankbar sind. Und ich glaube, das Einfachste ist erstmal überhaupt schon mal, sich darüber Gedanken zu machen. Und dann eine gewisse Übung zu bekommen. Und es müssen ja nicht immer gleich die großen Sachen sein, für die wir dankbar sind, sondern eben so ganz kleine Augenblicke. Also die vierte Einladung. Versuche, dich in Dankbarkeit zu üben. Nicht, weil es deine Pflicht ist oder weil du, weil es ein Zwang sein soll, sondern weil es deinen Blick darauf richten kann, was Gott dir in deinem Leben alles schenkt. Ja, der Text geht abrupt weiter. Die Begegnung mit Melchisedek ist jetzt zu Ende und ein anderer König tritt vor Abraham. Und dieser König sagt, oder ist der König von Sodom, und er sagt oder bittet Abraham, gib mir nur meine Leute zurück, die Beute kannst du behalten. Klingt ja jetzt erstmal nach nicht so einem schlechten Deal, würde ich eigentlich sagen. Aber schauen wir uns doch mal an, wer ist dieser König von Sodom eigentlich? Also sein Name, das wird im Abschnitt davor erwähnt, ist Bera. Und ich habe da mal geguckt, weil meistens oder nicht so selten haben ja Namen auch irgendeine Bedeutung. Und tatsächlich stand dann da, dass das so viel wie böse oder Bosheit bedeutet. Kann man vielleicht jetzt sagen, ist ja auch schon irgendwie dann so eine Vorausdeutung. Genesis 18 ist die Story über Sodom und den ganzen Verfall dort. Also dass da irgendwie schon was im Argen liegt und dass das vielleicht auch was mit dem König zu tun hat. Hier wird das, finde ich, jetzt noch nicht so super deutlich, aber kann man ja schon mal im Hinterkopf behalten. Naja, und er ist eben einer dieser Könige, der den Aufstand gegen die Großkönige mitgeplant hat. Er ist ein König dieser Städte, die jetzt gefangen genommen wurden, und Abraham befreit ja gerade diese Stadt Sodom. Und zu diesem Zeitpunkt ist er eben nicht in der Lage, seine Stadt zu beschützen, sondern so ganz genau ist nicht klar, was mit ihm passiert. Es steht, er fällt in eine Teergrube, aber sterben tut er anscheinend nicht. Jetzt taucht er auf einmal irgendwie wieder auf und will jetzt auch noch die Angelegenheiten regeln. Und ich würde sagen, dieser König ist in dieser Geschichte irgendwie so aß wie die Stimme der Weltlichkeit oder der Welt. Er versucht hier Geschäfte mit Abraham zu machen, irgendwie das Beste noch für sich rauszuholen, auch wenn er eigentlich in der missligeren Lage ist. Er handelt berechnend, es geht ihm irgendwie um Besitzklärung und um Kontrolle. Ja, dieser König von Sodom steht irgendwie für dieses System, was wir ja auch kennen. Du bist, was du hast, oder du bist, was du dir nimmst, oder du bist in dem Fall, was du dir erkämpfst. Ja, eine Stimme, die manchmal ganz schön stark sein kann. Und die wir bestimmt in vielerlei Hinsicht aus unserem Leben kennen, weil einfach viel im Leben so funktioniert. Und deswegen lasst uns weiterschauen, wie Abraham mit dieser Stimme, mit diesem König, mit seinem Angebot umgeht. Und vielleicht können wir ja auch was daraus mitnehmen, wie wir uns dieser Stimme der Welt stellen können. Ja, der König von Sodom bat Abraham: Gib mir nur deine Leute, meine Leute zurück, die Beute kannst du behalten. Doch Abraham hob seine Hand und sagte: Ich schwöre beim Herrn, dem höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich behalte nichts von dem, was dir gehört, nicht einmal einen Faden oder einen Schuhriemen. Du sollst nicht sagen können: Ich habe Abraham reich gemacht. Für mich selbst will ich nichts. Nur was meine Männer unterwegs verzehrt haben, nehme ich von dir an. Aber meine Verbündeten Aner, Aschkol und Mamre sollen ihren Anteil an der Beute bekommen. Was passiert? Ganz klar und ganz eindeutig, Abraham lehnt das Angebot strikt ab. Naja, wobei, so strikt vielleicht doch nicht. Für sich lehnt er es ab, aber erstaunlicherweise nicht für seine drei Gefolgsleute, die mit ihm in den Krieg gezogen sind. Und er unterstreicht das Ganze noch, indem er zu seinem Gott schwört, indem er ganz klar macht: Ich gehöre zu Gott und nicht zu dir, Bera, König von Sodom. Ich muss sagen, ich habe mich an der Stelle schon gefragt, also vielleicht seid ihr auch viel frommer als ich und bei euch ist euch das gar nicht in den Sinn gekommen, wieso kann er nicht beides haben? Wieso kann er nicht diese Kriegsbeute, die ihm doch eigentlich legitim zustehen müsste, er hat ja den Krieg gewonnen, er hat das geschafft, was der König von Sodom nicht geschafft hat, warum kann er das nicht behalten und gleichzeitig Gott treu sein? Also warum steht sich das im Widerspruch? Ich meine, wir können ja auch Lohn annehmen und gleichzeitig Gott treu sein. Wir müssen ja jetzt auch nicht unseren Lohn ausschlagen, den wir uns verdient haben. Und ich habe dann gedacht, naja, vielleicht ist das gar nicht das Essentielle, worum es geht, sondern habe mir dann nochmal versucht, das vorzustellen. So ein super passendes Beispiel ist mir nicht eingefallen, aber nehmen wir mal an, mir würde jetzt jemand ein Auto schenken. Würde ich ja sagen, das ist richtig cool. Ja, ich habe nämlich keins. Aber auch wenn es ein Geschenk ist, würde ich ja trotzdem, also glaube ich zumindest, dass es mir so gehen würde, innerlich immer irgendwie in einer gewissen Verpflichtung zu demjenigen stehen, auch wenn es ein Geschenk war, der mir das Geschenk gemacht hat. Also irgendwo mich immer trotzdem noch an den gebunden fühlen. Und ich kann mir vorstellen, dass Abraham sowas gespürt hat und dass er überhaupt nicht von diesem König, der ja zumindest, so wie wir es später erleben, wirklich kein guter König ist, noch irgendwas zu tun haben möchte. Und es würde vielleicht auch bedeuten, also nicht in meinem Beispiel mit dem Auto, weil das ist ja geschenkt, aber in Abrahams Fall, mein eigenes Wohlergehen ist jetzt von meiner Leistung abhängig. Ich bekomme, was ich mir verdient habe. Und das, was ich bekomme, muss ich mir eben erarbeiten und muss dafür leisten. Aber Abraham sagt ganz klar, nein, von diesem König will ich nichts haben. Ich lehne das ab, zu sagen, ich brauche das, weil ich habe ja gerade, er hat gerade erfahren in diesem Segen und im Brot und Wein, dass Gott ihn versorgt mit allem, was er braucht. Und er kann sich in dem Fall auf diese Art für Gott entscheiden, für mehr Freiheit und eben auch für ein Vertrauen darauf, dass Gott ihn versorgen wird, dass das nicht nur so ein dahingesagter Segen ist, sondern dass das wirklich stimmt. Und vielleicht ist es vorhin schon so ein bisschen durchgeklungen, ich fände es jetzt auch falsch zu sagen, grundsätzlich bedeutet das, wir müssen immer ablehnen, wenn wir irgendwie ein Angebot bekommen. Aber wir müssen vielleicht uns fragen, mit welcher Intention machen wir das? Und gefährdet das irgendwie mein Ja zu Gott? Naja, und wenn ich mal ehrlich bin, wie oft geht es mir aber so, dass ich in meinem Leben so entscheide, dass ich mich eigentlich lieber auf mich selbst verlassen will? Also, dass ich denke, dann habe ich ja die Kontrolle und ich weiß, das wird dann schon irgendwie klappen. Und das ist schwer, auf Gott zu vertrauen und diese Zusage anzunehmen. Aber wie anstrengend ist es doch auch, aus diesem Gefühl zu leben, ich bin immer für mein Glück verantwortlich, ich bin immer dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Ich muss immer selber leisten. Da ist es doch eigentlich viel schöner zu sagen, ich kann mich bei Gott anlehnen und darauf vertrauen, dass er mich mit allem versorgt. Und deswegen denke ich, ist es vielleicht ein guter Ansatzpunkt zu sagen und mal zu schauen, wo sind denn Bereiche in meinem Leben, wo ich sozusagen bildlich gesprochen dem König von Sodom dem Handschlag gebe und mich lieber auf meine Leistung verlassen möchte und nicht darauf, dass Gottes Segen ausreicht. Auf der anderen Seite, wo sind eben auch Bereiche in deinem Leben, wo du klar schon auf Gott vertrauen kannst, sich das einfach mal bewusst zu machen. Auf diesen Gott zu vertrauen, der uns Brot und Wein, also alles zum Leben Nötige reicht, der dich mit allem versorgt, ohne irgendeine Gegenleistung, der dich segnet und der dich frei macht. Halten wir an diesem Moment inne. Wir sind die 6 Punkte durchgelaufen und blicken jetzt noch einmal zurück. Welchen Weg sind wir gegangen? Und welche Fragen können wir vielleicht mitnehmen? Ich lese die Fragen jetzt einfach so vor, wie sie da vorne stehen. Lassen wir uns von Gott in unserem Leben überraschen? Gibt es Melchisedek-Momente in unserem Leben? Wo erleben wir Gottes Versorgung, dass uns Gott alles, in unserem, was wir für unser Leben brauchen, schon bereithält? Was bedeutet denn eigentlich Gottes Segen für unser Leben? Wann und wo sind Augenblicke, wo ihr dankbar seid? Und was ist das, worauf wir im Leben grundsätzlich vertrauen wollen? Ist es unsere eigene Kraft oder ist es Gottes Zuspruch? Und wir sind ja in der Reihe Neues Wagen mit Abraham und wenn ihr jetzt gemerkt habt, vielleicht sind da Bereiche, wo ihr denkt, da könntet ihr Neues wagen, dann möchte ich euch noch sagen, auch bei Abraham macht Gott den Anfang. Er begegnet ihm Neues, das muss nicht von uns ausgehen. Irgendwann müssen wir natürlich ins Tun auch irgendwie kommen, aber Gott ist schon längst dabei und begleitet uns dabei. Und wenn wir dann den Weg gehen, dann kommen wir hoffentlich auch da an, wo Abraham am Ende angekommen ist, nämlich bei Gott.